Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich war schon einige Male hier. In der Gegend steckt so viel Potenzial. Statt alles weiter verfallen zu lassen, sollten sie Varosha wieder aufbauen. Ich denke, die Festlandstürken sollten sich da heraushalten. Es gehört ihnen nicht. Ich fände es viel besser, wenn die türkischen und griechischen Zyprioten das zusammen in die Hand nehmen würden. Das wäre genau das Richtige.
Sagt ein junger türkischer Zypriote über die Geisterstadt Varosha, vor knapp 50 Jahren von den Türken besetzt. Sie vertrieben die 40.000 griechischen Einwohner aus dem Ort, taten aber sonst nichts für die Stadt und sie verfiel. Vor rund 2,5 Jahren wurde sie von Erdogan für Touristen geöffnet. Doch investiert wurde in die Stadt weiterhin bis heute nicht. Und so ist die Geschichte von Varosha auch die Geschichte über das geteilte Zypern und die Zukunft der Insel. Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Michael Franzen nimmt uns gleich mit auf einen Streifzug durch die Geisterstadt, erzählt ihre Geschichte und lässt die Inselbewohner über die Perspektiven für die Zukunft Varoschas reden. Mehr dürfen sie nicht, nur reden. Denn die Entscheidung, ob investiert wird und wenn ja, was, wird auf dem Festland, heißt in der Türkei, gefällt.
Die Reise, sie kann beginnen. Die Reise in die Vergangenheit. Es ist Samstag, kurz nach eins. Andreas Lordos spielt dran. Das Seelenamt für seine verstorbene Mutter hat länger gedauert als gedacht. Und jetzt auch noch Stau in Nikosia, der zypriotischen Hauptstadt. So leicht ist der 54-Jährige nicht aus der Fassung zu bringen.
We'll take good care of you. We never leave people behind.
Bei Andreas ist man in guten Händen. Die nächsten anderthalb Stunden geht es Richtung Südosten, meist entlang der Pufferzone der geteilten Mittelmeerinsel. Der Architekt zeigt nach rechts. Hinter dem Stacheldrahtzaun liegt der türkische Teil, streng bewacht. Und irgendwo dahinter Varosha, die Stadt seiner Träume.
So, Varosha ist better yet.
Kein Stress am Grenzübergang, Glück gehabt. Andreas schaut auf sein Handy, kurz vor drei. Dann bleiben noch zwei Stunden, um sich die Geisterstadt vor den Toren Famagustas anzuschauen. Über 45 Jahre lang war der Badeort militärisches Sperrgebiet, durfte niemand an den Sandstrand außer türkischen Soldaten, die seit der Invasion 1974 in Nordzypern stationiert sind. Im Oktober 2020 dann der Paukenschlag. Wie aus heiterem Himmel öffnete der nordzypriotische Präsident Tatar gemeinsam mit seinem Schutzherrn, dem türkischen Präsidenten Erdogan, Varosha für Schaulustige. Machte sich Andreas, so schnell es ging, auf den Weg, um sein Erbe zu inspizieren.
You can see the logo of our family, which is the oil lamp. It says Lordos Organization. Wow.
Ein verlassenes Gebäude direkt hinter dem Kontrollpunkt, an dem noch eine stilisierte Öllampe zu erkennen ist, das Wappen von Andreas' Familie. Pelzgeschäfte mit leeren Vitrinen, Bombenkrater. Varosha ist wie ein mediterranes Tschernobyl, eine 70er-Jahre-Zeitkapsel. Andreas schaut entgeistert. Mediterranes Tschernobyl, das hört er nicht gerne. Kontaminiert seien hier höchstens die Köpfe der türkischen Hardliner, die sich weigern, ihn dem Familienbesitz zurückzugeben, meint er auf dem Weg von der Hera-Straße zum Demokratie-Boulevard, ehe er vor einem verwaisten Hotel stehen bleibt. Seinem Hotel.
That is the first hotel that my family has built. My father was 26.
Das Golden Mariana war das erste Hotel, das meine Familie gebaut hat. Es war fünfstöckig und 1966 etwas völlig Neues. Mein Vater hatte mit seinen 26 Jahren keinen blassen Schimmer, wie so ein Hotel geführt wird, aber einen guten Riecher. Er ahnte, dass im Tourismus die Zukunft liegt. Da, siehst du, das kaputte Dach, das stammt vom türkischen Raketenangriff 1974. Wir versuchen es gerade reparieren zu lassen, falls wir die Erlaubnis dafür bekommen. Und da, das verwitterte Schild am Eingang, da war früher ein Schwimmbecken.
Mit der Zeit wurde Andreas' Vater zum größten Immobilienentwickler Varoschas, baute ein Hotel nach dem anderen, zog Apartmenthäuser hoch, deren Wohnungen er an Einheimische und deutsche und britische Urlauber verkaufte. Es waren goldene Jahre. Sein Sohn dreht sich zur Seite. Wenn man genau hinschaut, erkennt man sie noch, die Leuchtreklame vom Café Cabana. Im Hotelcafé hat ihm sein Vater immer Limonade spendiert. Damit war 1974 von einem Tag auf den anderen Schluss.
We were escaping without our father, with my mother saying.
Wir sind ohne meinen Vater geflüchtet. Meine Mutter hat meinen Brüdern und mir gesagt, wenn sich ein Kampfjet nähert oder die Türken auf uns schießen sollten, halte ich den Wagen an und ihr müsst ganz schnell aussteigen. Ich fahre dann weg und hole euch später ab. Ich finde euch schon, keine Sorge. Wir sind heil herausgekommen. Andere hatten weniger Glück. Sie haben auf der Flucht ihr Leben verloren, weil sie die falsche Straße genommen haben oder angehalten und umgebracht wurden. Mein Vater habe ich erst Wochen später wiedergesehen. Er war ja bei der Armee. Nach der Flucht in den Süden haben wir anfangs zu 20 in einer Dreizimmerwohnung gelebt. Wir waren verschiedene Familien und haben uns beim Schlafen abgewechselt.
Multiple families sleeping in turns on the beds.
Auferstanden aus Ruinen. In Varosha blüht der Schauertourismus. Hunderttausende haben sich die Geisterstadt schon angeschaut, Fahrräder ausgeliehen, sich gegruselt.
It's just a dead place. Stuck in time. It's just a wasteland.
Osman ist zusammen mit Mejender, seiner Freundin, und hin und her gerissen. Einerseits wollte der junge türkische Zypriote, der seinen Nachnamen lieber nicht nennen möchte, man weiß ja nie, einerseits wollte Osman unbedingt Mejen Varosha zeigen. Andererseits kann er der Einöde immer weniger abgewinnen, je häufiger er herkommt.
Ich war schon einige Male hier. Ich finde, das ergibt doch keinen Sinn. In der Gegend steckt so viel Potenzial. Statt alles weiter verfallen zu lassen, sollten sie Varosha wieder aufbauen. Macht etwas damit. Ich denke, die Festlandstürken sollten sich da heraushalten. Sie haben hier nichts verloren. Es gehört ihnen nicht. Ich fände es viel besser, wenn die türkischen und griechischen Zyprioten das zusammen in die Hand nehmen würden. Das wäre genau das Richtige.
Bei Andreas läuft Osman da offene Türen ein. Zumal sie auch sonst Gemeinsamkeiten haben. Überraschenderweise.
Polis, my grandmother is from Polis.
Yeah, my grandmother is from Polis.
Polis.
Sowohl Osmans als auch Andreas Großmutter stammen aus Polis, einer Kleinstadt im Süden der Insel. Seine Jaja habe sogar fließend Griechisch gesprochen, erzählt Osman. Und sich nichts sehnlicher gewünscht, als nach der Vertreibung 1974 zurückkehren zu können. Vergeblich. Osman schaut zu Mejen herüber. Auch sie kennt aus ihrer türkisch-zypriotischen Familie solche Geschichten.
Yes, my grandparents.
Ja, meine Großeltern sind auch Vertriebene. Nach dem Krieg 1974 fand ja ein richtiger Bevölkerungsaustausch statt. Sie mussten als türkische Zyprioten Larnaka verlassen und in den Norden gehen. Sie haben darüber kaum geredet. Aber ich glaube, das muss für sie ganz schön traumatisch gewesen sein. Sie wollten nicht weg. Aber ihnen wurde gesagt, ihr müsst euer Haus verlassen. Jetzt auf der Stelle.
Mejen nimmt Osmans Hand. Es wird Zeit. In einer Viertelstunde schließt die Polizei die Ausgänge. Wer danach erwischt wird, bekommt Ärger mit den Men in Black, den schwarz gekleideten Wächtern, die zu Fuß und auf dem Rad durch die Geisterstadt patrouillieren. Beide verabschieden sich, bevor sich Osman noch einmal umdreht. Er hoffe wirklich, dass jemand wie Andreas seinen Familienbesitz zurückbekomme, meint er. Nur große Hoffnung mache er sich da nicht.
Erdogan
wird das nie erlauben. Die Sache ist doch, die türkischen Zyprioten haben nichts zu sagen. Selbst wenn sie die Festlandstürken aus Nordzypern herausschmeißen wollten, könnten sie es nicht tun. Die Türken würden sagen, hört mal, wir ernähren und finanzieren euch. Wollt ihr wirklich die Hand, die euch füttert, beißen? Also, was tun die Leute in Nordzypern? Sie halten ihren Mund.
Der lange Arm des türkischen Präsidenten Erdogan. Damit haben sie auch an der Friedrich-Ebert-Stiftung in Zypern schon so ihre Erfahrungen gemacht. Büroleiter Hubertus Faustmann nickt. Varosha ist dafür ein gutes Beispiel. Varosha und die Zypern-Frage, die Teilung der Insel.
Mit Sicherheit wird nichts passieren, bevor die Wahlen in der Türkei vorbei sind, außer destruktive Entwicklungen. Ja, Provokationen, weil Erdogan nationalistisch punkten muss. Also man könnte Varosha weiter aufmachen, da gibt es ja auch schon Meldungen. Wir haben viel Eskalationspotenzial und wir haben wenig Versöhnungspotenzial und Versöhnungsbereitschaft im Moment.
Draußen quält sich der Feierabendverkehr in einer Abgaswolke durch Nikosias Straßen. Drinnen säuselt leise die Klimaanlage. Faustmann holt tief Luft. Varosha also. Ja, klar habe er sich die Geisterstadt schon angeschaut, mehrmals. Schließlich ist der Ort, an dem einst rund 40.000 griechische Zypriotinnen und Zyprioten lebten, nicht irgendeine Stadt in Zypern, sondern Symbol für die Teilung der Insel der Aphrodite. Und für Ankara immer schon Faustpfand für Friedensverhandlungen mit der Republik Zypern gewesen. Nach dem Motto, wenn ihr zu Kompromissen bereit seid in der Wiedervereinigungsfrage, könnten wir euch Varosha zurückgeben als vertrauensbildende Maßnahme. Doch das mit dem gegenseitigen Vertrauen ist auf Zypern so eine Sache. Das muss man dem Politologen nicht zweimal sagen. Dazu lebt er schon zu lange hier.
Das sah erstmal wie ein positiver Schritt aus, weil boah, vielleicht dürfen die griechischen Zyprioten ja zurückkehren. In Wirklichkeit war es ein destruktiver Schritt, weil man es natürlich in der aggressivsten Form gemacht hat, indem man gesagt hat, wir werden es unter türkisch-zypriotische Verwaltung stellen, sprich dem Norden effektiv eingemeinden. Wobei es UN-Resolutionen gab, die die Übergabe der Verwaltung an die UN forderten und die Rückgabe an die griechisch-zypriotischen Eigentümer. So wie es erfolgt ist, war es eine Verletzung internationalen Rechts und eine Provokation.
Zurück nach Varosha. Das war knapp. Um ein Haar hätte der Militärjeep Andreas gestreift. Im letzten Augenblick ist der Mann mit dem graumelierten Haar auf den Bürgersteig gesprungen. Mit dem Militär ist nicht zu spaßen. Da sind ja nicht nur die Wächter, sondern überall Sicherheitskameras und Drohnen in der Luft. Big Brother is watching you. Andreas kann davon ein Lied singen. Letztes Jahr hat er Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Sein Vergehen, er war über einen Zaun in sein altes Elternhaus geklettert.
It was a decision of the moment.
Ich habe es spontan getan. Als ich mein Elternhaus wieder verlassen habe, hat die Polizei schon auf mich gewartet und mich zum Verhör in eine Polizeistation geschleppt. Ich habe da einen ganzen Tag verbracht. Aber das war es mir wert. So war ich zumindest an dem Ort, an dem ich geboren wurde. Ich habe sogar noch verstaubte Kinderspielzeuge entdeckt. Aber ansonsten war da nichts mehr. Keine Dielen, keine Fenster, keine Türen, gar nichts. Das ist alles systematisch geplündert worden.
Kooperation statt Konfrontation. Serdar Atay ist da anders. Der 55-Jährige von der Famagusta-Initiative, der Friedens-NGO, ist ins Petek gekommen, das wuselige Traditionscafé Famagustas am alten Hafen. Andreas hat ihn vorhin spontan angerufen, ob er nicht Lust habe, sich mit ihm zu treffen, mahnte er. Die beiden kennen sich schon länger, der türkische Zypriote und der griechische, sie haben sich viel zu sagen. Über den frisch gewählten Präsidenten der Republik Zypern, den konservativen Christodoulidis, von dem es heißt, ihm liege die Wiedervereinigung nicht wirklich am Herzen. Den Streit über die Erdgasvorkommen vor der Küste Zyperns, die beide Inselteile ausbeuten wollen, dass Varosha wieder offen ist.
Is it bad? Once I look at it now, it's not bad. At the end of the day,
ist das schlecht? Inzwischen würde ich sagen, nein, das ist nicht schlecht. Zumindest können so all die Vertriebenen noch einmal zurück nach Varosha, bevor sie sterben. Die Frage ist nur, bekommen sie auch ihren Besitz zurück? Viele meiner griechisch-zypriotischen Freunde und Freundinnen fragen mich, Serdar, was denkst du? Ist es wirklich sicher, Varosha zu besuchen? Das höre ich ständig. Ich versuche zwischen Ihnen und unseren Behörden zu vermitteln. Wir sagen unseren Beamten immer, warum trefft ihr nicht gewisse Vorkehrungen, damit die Altbesitzer sich in Sicherheit wiegen können?
Mehr als 300 Vertriebene haben bei der neu eingerichteten nordzypriotischen Immobilienkommission einen Antrag darauf gestellt, ihre Häuser zurückzubekommen, darunter auch Andreas. Getan hat sich bislang nichts. Und die Gemeindevertretung, der alte Bürgermeister Famagustas, haben Serdar ein ums andere Mal abgewimmelt und von ihm wissen wollen, warum er sich denn ausgerechnet für diese Griechen einsetze.
If we hadn't, you know, let's say worked, we wouldn't have this relationship that I have with Andreas today.
Wenn ich mich dafür nicht so eingesetzt hätte, wäre ich heute nicht mit jemandem wie Andreas befreundet. Viele meiner griechisch-zypriotischen Freundinnen und Freunde sind heute wie Familie für mich. Seit Varosha offen ist, kommen sie her, besuchen uns. Varosha war für Famagusta immer etwas Besonderes. Es war ja nicht nur eine Touristenhochburg. Hier haben auch viele Intellektuelle gewohnt. Das hat weit über Famagusta ausgestrahlt. Staat. Als sie flüchten mussten, hat die Stadt einen Großteil ihres intellektuellen Potenzials verloren. Varosha steckte voller Leben, gerade kulturell. Es ist immer noch ein großer Verlust für Famagusta.
So it's a big sacrifice for Famagusta.
Endlich zu Hause. Andreas ist zurück in Nikosia und wird schon sehnsüchtig erwartet. Hotdog, Andreas' Hund, mag zwar eine künstliche Hüfte haben, doch lautstark bellen kann der Jack Russell immer noch in alter Frische. Andreas streichelt seinem heißen Hund über den Rücken. Vor einiger Zeit hat er Post bekommen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in der Strafsache Lordos versus Türkei. Danach ständen seiner Familie 36 Millionen Euro an Entschädigung zu für entgangene Einnahmen ihrer Immobilien in Varosha. Der türkische Staat ignoriert das Urteil.
So I would like it back. I don't see a reason to be compensated for it.
Ich würde unseren Besitz gerne zurückbekommen. Ich wüsste nicht, warum ich mich stattdessen entschädigen lassen sollte. Varosha ist und bleibt meine Heimatstadt. Und ich würde gerne wieder zurück. So einfach ist das. Ich bin bereit, zusammen mit türkisch-zypriotischen Investoren unseren Familienbesitz wieder aufzubauen. Wir haben schon so viele Jahre verloren. Jahre, in denen uns die türkisch-zypriotischen Behörden komplett ignoriert haben. Ich finde eine solche Partnerschaft genau das Richtige. Das ist, was mir vorschwebt.
Eine vernünftige Idee des griechischen Zyprioten Andreas Lordos. Man möchte sofort zustimmen. Doch so einfach ist es nicht. Auch wenn es stimmt, dass die Türkei und Griechenland in den letzten Wochen politisch leicht aufeinander zugegangen sind, das jahrzehntelange angespannte Verhältnis zwischen beiden Ländern bei der Zypernfrage wird davon nicht berührt. Außerdem stehen Wahlen in beiden Ländern an. In der Türkei werden am 14. Mai Parlament und Präsident gewählt, in Griechenland das Parlament, voraussichtlich Ende Mai. Welche Rolle spielt dabei die Zypernfrage? Und kann Erdogan sie auch deshalb instrumentalisieren, weil die Gegenseite keine glaubwürdige Strategie bisher vorweist? Auch das möchte ich wissen von unserer Korrespondentin aus Istanbul, Filiz Kükrekol. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Frau Kükrekol, was ist Erdogans Plan auf Zypern und wie passt die Öffnung dieser Geisterstadt Varosha da hinein, gegen alle UN-Resolutionen zum einen und zum anderen? Investiert hat er seitdem da auch nicht.
Also Erdogan war 2004 für eine Wiedervereinigung der Insel. Sie erinnern sich, es gab den Annan-Plan, den die Nordzyprer mehrheitlich befürwortet hatten, der aber am Ochi, am Nein der Südzyprer damals gescheitert war. Das war ein herber Rückschlag in der Annäherung bzw. in der Befriedung des Konfliktes auf der Insel. Und das hatte dann eben zur Folge, dass die Türkei ihre Flughäfen und Häfen nicht für Schiffe und Flugzeuge aus der Republik Zypern öffnen wollte, wenn es eben weiterhin keine Handelsbeziehungen zwischen der EU und der international nicht anerkannten Republik Nordzypern gibt. Die Fronten waren danach und sind auch noch verhärtet. Die Regierung in Ankara weigert sich, die Regierung in Nikosia, also im griechisch-zyprischen Teil im Süden, als Repräsentantin der gesamten Insel anzuerkennen, so wie es ja die EU tut. Und aus türkischer Sicht kann die Regierung in Nikosia nur für den griechischen Teil der Insel sprechen. Und die Öffnung von Varosha ist, wie in diesem Feature beschrieben, ein Strandabschnitt. Wenige Kilometer sind zugänglich, viel Absperrband. Sie können durch die Straßen laufen, aber die meisten sind eben abgesperrt. Eine richtige Öffnung ist das ja auch nicht.
Erdogan, heißt es, kann Varosha als Faustpfand nutzen im Streit um die Gasvorkommen vor der Küste Zyperns. Stimmt das? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich tue mir, Frau Wohlan, ein bisschen schwer mit dem Wort Faustpfand, denn das setzt ja voraus, dass man was dafür hergibt, ja? Und das wird in diesem Fall nicht der Fall sein. Im östlichen Mittelmeer werden größere Gasvorkommen vermutet. Die US-Behörde für Kartografie geht von 3,4 Billionen Kubikmeter Erdgas im Levantinischen Becken aus und auch knapp 2 Milliarden Barrel Erdöl werden dort vermutet. Das würde den Energiebedarf der Anrainerstaaten für einige Jahrzehnte decken, also Syrien, Israel, Libanon, und die Türkei Türkei sagt, Moment, die Küstenlinie der Festlandmasse ist entscheidend und erhebt eben Anspruch auf einen Teil des Erdgases. Aus Sicht der türkischen Regierung Ankara liegt das Gasfeld auf dem türkischen Kontinentalschelf, denn auch im Norden der Insel sind Gasvorkommen und die Insel wird aber nur von der EU als geeint und mit einer im Süden sitzenden Regierung anerkannt. De facto sind es aber eben zwei Staaten. Also das ist der verworrene Konflikt um die Rohstoffe in der Region und das herzugeben ist Ankara nicht bereit.
Nun sind auch in beiden Ländern Wahlen. Am 14. Mai in der Türkei das Parlament und der Präsident, Ende Mai voraussichtlich in Griechenland das Parlament. Welche Rolle spielt denn in der Türkei die Außenpolitik?
Wir erleben gerade eine bemerkenswerte Annäherung beider Länder zueinander. Nach dem verheerenden Erdbeben Anfang Februar im Südosten der Türkei sind noch am Nachmittag erste Hilfstrupps mit Rettern und Spürhunden aus Griechenland im Katastrophengebiet angekommen. Das ist hier als aufrichtige Anteilnahme der Nachbarn wahrgenommen worden. Der griechische Außenminister war der erste ausländische Staatsgast im Erdbebengebiet überhaupt. Und da haben sich die Minister schon sehr freundschaftlich beim Vornamen genannt. Schon wenige Wochen später, Anfang März, gab es dann einen neuen Anlass für gegenseitige Unterstützung, diesmal bei diesem schlimmen Zugunglück in Griechenland, bei dem so viele Menschen starben. Also während Erdogan noch vor kurzem Richtung Athen drohte und polterte von wegen die türkischen Soldaten, die könnten auch über Nacht kommen, funktioniert die nachbarschaftliche direkte Hilfe schon immer recht gut, muss man sagen. Und jüngste Studien und Umfragen zeigen auch, Politik ist das eine, die Menschen beiderseits der Grenzen, das ist was anderes. Nicht ganz 50% der Griechen und mehr als 50% der Türken wollen nach einer Studie eines griechischen Politologen, der an der Bilkent-Uni in Ankara forscht, einen Ausbau der Beziehungen und eine Annäherung. Und weniger als 20% immerhin, das ist auch schon eine ganze Menge, aber weniger als 20% der Türken und Griechen befürworten eine militärische Lösung des Konfliktes. Und da sieht man, die Außenpolitik ist wichtig, die rückt schon einander näher und die Menschen, hat man den Eindruck, die sind einander schon längst recht nah gekommen.
Da würde ich doch kurz mal nachfragen wollen, wie kommt denn diese plötzliche Sinneswandlung auch bei Erdogan? Was würden Sie sagen, so in die Kristallkugel geguckt? Hat das mit den Wahlen zu tun oder womit hat das zu tun?
Das hat damit zu tun, dass, also jetzt nicht meine Einschätzung, sondern tatsächlich Politologen, die dazu forschen, stellen fest, dass beiderseits, also in Athen sowie in Ankara, die Politik offenbar festgestellt hat, dass die Menschen nicht mitgehen bei dieser Politik, dass die Menschen einen anderen Umgang wünschen und dass dieses Poltern nicht verfängt in der Bevölkerung, weder in Griechenland noch in der Türkei. Und diese Annäherungen sind auch vor diesem Hintergrund zu bewerten, denke ich.
Das lässt ja hoffen. Soweit unsere Korrespondentin aus Istanbul, Filiz Kükrükol, über die außenpolitischen Ambitionen der Türkei und Griechenlands und was die Griechen und die Türken und die Zyprioten tatsächlich wollen. Danke für Ihre Einschätzung, Frau Kükrükol.
Gerne doch.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um den Wohnungsbau in Singapur. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.